Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Ja, mein Name ist Pirmin Hotz. Ich habe an der Universität St. Gallen studiert, habe mich dann direkt selbstständig gemacht und werde wahrgenommen als der führende unabhängige Vermögensverwalter der Schweiz.
Ja, und aus dem Börsenradiostudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Unser Thema heute: die Gier, die Angst und der Herdentrieb. Und so heißt auch Ihr neues Buch. Ich habe ja auch schon über 30 Jahre Börsenradiojournalismus inhaliert. Die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger. Das sind wirklich schlimme Motivatoren der Anleger. Bevor wir hier einsteigen, lassen Sie uns zuerst noch mal ein bisschen Sie genauer vorstellen. Seit wann machen Sie das schon mit Börse? Und Sie sagen, Sie sind einer der großen unabhängigen Vermögensverwalter in der Schweiz. Also wie viel Asset Under Management haben Sie?
Wir haben 6 Milliarden Under Management und ich mache das bereits seit 1986. Ich habe damals begonnen, vor allem als Bankenberater in Deutschland und in der Schweiz bei führenden Privat- und Großbanken, war auch im Aufsichtsrat von Trinkhaus und Burkhardt in Düsseldorf, der Tochtergesellschaft Trinkhaus Capital Management, und habe dort auch viel gelernt bezüglich institutionellem Geschäft. Und wir betreuen ungefähr 900 Kundinnen und Kunden, 75% aus der Schweiz, etwa 25% aus Deutschland.
Und dann kam ein innerer Antrieb zu sagen, jetzt möchte ich unabhängig werden. Was ist für Sie die Definition von unabhängig?
Absolut. Also da kam der Antrieb. Ich habe festgestellt, dass viele Banker am Morgen aufstehen und das Gefühl haben, dass sie wissen würden, wo der Aktienmarkt, der DAX oder der SMI oder der Dow Jones Ende des Jahres stehen. Wir haben das letztes Jahr gesehen, total getäuscht und zwar monumental. Und mir wurde klar, dass da viel Bluff in dieser Branche besteht. Es werden Produkte verkauft ohne Ende, die kaum jemand noch versteht. Intransparent, aber sehr teuer. Und ich habe mir dann gesagt, mach doch was Ehrliches, geh raus, geh zu den Kundinnen und Kunden, erzähl denen, was du kannst, aber erzähle auch, was du nicht kannst. Und das hat dann die Anlagepolitik ergeben, die wir bis heute pflegen dürfen.
Herr Dr. Hotz, wo steht der DAX zum Jahresende? Meine Antwort auf die Frage, wo steht der DAX zum Jahresende in der Zeitung? Warum halten Sie nichts von kurz- und mittelfristigen Prognosen? Kurzfristig kann man doch vielleicht sogar noch was einschätzen.
Nein, man kann kurzfristig definitiv nichts einschätzen. Die Märkte sind sehr effizient. Es gab bereits in den 90er Jahren, 1990 war das, Nobelpreise für Harry Markowitz. Und er hat aufgezeigt, auch ÖVN Pharma, auch Nobelpreisträger, die haben aufgezeigt, dass die Märkte sehr effizient sind. Das heißt, neue Informationen, die Sie und ich heute kriegen, die fließen in Sekundenbruchteilen in die Kurse ein. Wir haben heute ein Beispiel, Fresenius Medical Care kam mit netten Informationen raus, der Kurs ist sofort gesprungen. Also in dem Moment, wo wir wissen, wie die Neuigkeit lautet, ist es in Kursen drin und Sie haben überhaupt gar keine Ahnung, wo die Kurse in einem halben Jahr oder in einem Jahr stehen. Was wir aber wissen ist, dass die Aktienanlage langfristig sehr erfolgreich ist, also 8 oder 9% pro Jahr. Was wir aber nicht wissen, ob in einem einzelnen Jahr vielleicht mal eine Performance ist von -10, sogar -20 oder eben +35, das wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass langfristig die Aktienanlage äußerst attraktiv ist.
Ja, und wir wissen, wenn man ein paar Jahre zurückblickt, seit 2019, die Überraschungen sind vielfältig. Aber was ist mit der Charttechnik? Hilft die vielleicht weiter?
Leider nein. Ich hatte in den 90er Jahren das Vergnügen, dass ich mal eine Gruppe eingeladen habe von Charttechnikern und habe ich die gebeten, macht doch mal Charts für Siemens, für die Zinsen oder für den Dollar. Da haben die sich hingesetzt, ganz eifrig, und haben das ausgerechnet. Und das Kuriose daran war dann, die Resultate waren komplett heterogen. Der eine hat dann die 30-Tage-Linie gemalt, der andere die 150-Tage-Linie, einer hat die 200-Tage-Linie genommen, wiederum ein vierter hat Widerstandslinien und Wimpel und alle möglichen Zeichnungen gemacht und es kamen komplett verschiedene Empfehlungen raus und am Schluss war man nicht schlauer als am Anfang. Die Charttechnik ist eine nicht wissenschaftlich evidierte Technik. Ich vergleiche sie ein bisschen mit Globally. Man kann daran glauben und wer daran glaubt und dann sich einbildet, das würde was nützen, dem hilft es vielleicht, aber ganz rational betrachtet bringt es wirklich überhaupt gar nichts. Es ist ähnlich, wenn Sie ins Casino gehen und gibt es auch viele Leute, wenn 7-mal rot kam beim Roulette, dann glauben viele Leute, es kommt nachher mit höherer Wahrscheinlichkeit schwarz. Natürlich völliger Unsinn. Die Kugel hat kein Gedächtnis und weiß nicht, wo sie vorher lag. Und genauso ist es an der Börse. Also die Charttechnik, die kann zurückblicken, aber sie kann nicht nach vorne schauen.
Ich finde den Vergleich auch sehr schön mit Globuli Charttechnik. So wie Globuli, wer dran glaubt, dann wirkt es vielleicht auch. Ja gut, was heißt das jetzt? Zwischenfazit, was muss ich tun? Muss ich nur oder kann ich nur passiv investieren?
Das ist keine schlechte Politik. Wenn man passiv investiert, ist man sehr gut diversifiziert mit sogenannten ETFs, also Exchange Traded Funds. Sie sind auch sehr kostengünstig, aber ich möchte trotzdem davor warnen, das passive Investieren ist oft gar nicht so passiv, wie man das meint. Denn wenn man beispielsweise ganz stur passiv die Aktien in der Welt investiert, dann muss man wissen, dass der amerikanische Aktienmarkt 68% der Weltkapitalisierung ausmacht. Und wer möchte schon 68% seiner Aktiengelder in USA investieren? Oder wenn Sie den schweizerischen SMI nehmen, das sind drei Titel, Nestle, Roche und Novartis, über 50%, das sind Klumpenrisiken. Und ähnlich ist es auch am Anleihenmarkt. Wenn Sie Anleihen passiv investieren, da gehen Sie Klumpenrisiken ein und Sie sind sehr prozyklisch, weil die Laufzeiten der Indizes sind im Kontext der Tiefzinsphase in den letzten Jahren massiv ausgeweitet worden. Und wir sehen, was passiert ist im letzten Jahr. Die Bondindizes, die haben 15%, 17% verloren, weil die Laufzeiten so lange sind und auch, weil die Qualität sich in den Indizes systematisch verschlechtert hat. Also man ist inhärent prozyklisch und geht Klumpenrisiken ein. Deshalb finde ich, für Kleinanleger ist passives Investieren sehr gut. Größere Anleger können das besser machen, indem man mit Direktanlagen sehr gut diversifiziert.
Also Sie sind der Profi für die Direktanlagen quasi?
Absolut, absolut.
Die Gier, die Angst und der Herdentrieb der Anleger. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, damit der Hörer mal weiß, dass es ein richtiges Buch ist. Habe ich es jetzt mal kurz auf den Tisch geschmissen. Kann der Anleger eigentlich davon profitieren, von der Gier, der Angst und den Herdentrieb der anderen Anleger?
Ich denke schon. Wenn man sich anschaut, was immer wieder passiert, insbesondere in Börsenkrisen. Wir haben das letzte Mal gesehen im Jahr 2020, Corona-Krise. Da ging es ganz scharf im Frühjahr, im März 2020 runter. Es war Panik an den Märkten. Und wenn man da eben dann den Mut hat, dagegen zu halten, gegen die Herde, das ist nicht immer einfach, weil es sind alle Zeitungen, alle Medien sind voll mit negativen Aussichten und Stimmen und dann sind natürlich auch alle verunsichert, aber genau da gilt es, dagegen zu halten, antizyklisch in Krisen zu kaufen, auch wenn das Wetter da draußen stürmt, das Börsenwetter, da muss man reingehen und eben dagegen halten, auch wenn man nie weiß, wann der Tiefpunkt erreicht ist. Das kann manchmal ganz viel Nerven brauchen. Man kauft, es geht weiter runter, Finanzkrise oder auch 9-11, Dotcom-Blase, die mal geplatzt ist vor gut 20 Jahren. Aber im langfristigen Kontext hat sich das immer gelohnt, wenn man antizyklisch kauft, wenn da draußen, blöd gesagt, die Kanonen donnen.
Sie sind ja Vermögensverwalter. Es gibt ja noch mehr Asset-Klassen. Welche Asset-Klassen verwalten Sie noch? Und steigen wir doch mal ein mit Immobilien. Was halten Sie von der Asset-Klasse Immobilien?
Für mich sind die Immobilien eine sehr interessante Anlageklasse. Das sind auch Realwerte, ähnlich wie Aktien. Für mich aber klar die zweitbeste Anlageklasse nach Aktien. Wenn man das wirklich bei Lichte betrachtet, dann stellt man fest, dass Immobilienrenditen irgendwo zwischen Anleihen und Aktien stehen. Denn jeder, der Immobilien hat, weiß das, wenn er das kritisch betrachtet. Immobilien haben immer wieder zur Folge, dass man viel investieren muss, renovieren muss und. Die Nettorenditen sind tiefer als das, was oft immer wieder dargestellt wird. Aber trotzdem, nach Aktien klar Immobilien, Aktien deutlich an der Spitze. Was wir auch kaufen, selbstverständlich sind auch in Form von Direktanlagen hochqualitative Anleihen. Das ist vor allem deshalb für Kunden wichtig, um das Leben zu steuern, also Gelder, die man in den nächsten 3, 5, 7 Jahren braucht, das investiert man am besten in Liquidität oder eben in hervorragende Anleihen.
Anleihen sind eine richtig gute Alternative jetzt wieder geworden, also auch mit hohen Zinsmöglichkeiten, fast so gut wie Aktien. Die Inflation ist ja die gleiche, die ich bekämpfen muss, die Gebühren sind die gleichen, die ich erreichen muss. Ist die Anleihe die gute Alternative? Man hat ja ganz oft gehört, naja, Aktien sind alternativlos und müsste das nicht eigentlich auch den Aktienmarkt beruhigen oder zurückfahren zumindest?
Die höheren Zinsen haben natürlich bereits schon dazu geführt im letzten Jahr, dass die Aktienmärkte unter Druck gekommen sind und damit auch wieder attraktiver geworden sind. Ich denke deshalb nicht, dass aufgrund der Entwicklung, die wir jetzt gehabt haben, die Anleihen zwingend attraktiver sind versus Aktien, denn auch Aktien sind attraktiver geworden. Aber natürlich per se als Anlagekategorie betrachtet sind Anleihen heute natürlich immerhin wieder mit einem deutlich positiven Zins versehen und das macht sicherlich Freude, auch wenn man unter realen Gesichtspunkten, also nach Abzug der Inflation, heute eigentlich sagen muss, es ist fast noch schlimmer geworden. Wir haben in Europa teilweise Inflationsraten jetzt gehabt oder immer noch nahe bei 10%. Und wenn man dann, auch wenn man 2% oder 2,5% an Zinsen generiert, dann ist das real immer noch äußerst unattraktiv. Und deshalb ist es langfristig eigentlich nur möglich, deutlich reale Renditen zu erwirtschaften, vor allem mit Aktien und zweitens vielleicht auch eben mit Immobilien.
Okay, was ist mit anderen Alternativen? Hedgefonds, Private Equity, Infrastrukturanlagen und Co.?
Muss ich Ihnen ganz offen sagen, da bin ich äußerst zurückhaltend und sehr, sehr skeptisch. Ich sehe immer wieder all diese Produkte von Hedgefonds über Private Equity und so weiter. Das sind komplexe, hochmargige Produkte. Viele Kunden und Kundinnen verstehen die gar nicht und sie machen vor allem die Anbieter reich, aber nicht die Anleger und Anlegerinnen. Das sehen wir immer wieder auch Private Equity. Da wird mit IRR, also Internal Rates of Return argumentiert, die astronomisch hoch sind. Wenn man das kritisch dann betrachtet, sieht man, dass unter dem Strich nach Gebühren die Renditen tiefer liegen als die von kotierten Aktien. Also ich bin generell bei alternativen Anlagen außerordentlich zurückhaltend und kritisch eingestellt. Aber die Finanzbranche, die Bankenwelt, die verdienen natürlich enorme Kohle mit diesen Produkten.
Ja, machen wir beim großen Rundumschlag weiter. Gold?
Gold ist für mich in ganz kleinem Maße eine durchaus sinnvolle Anlageklasse. Aber wenn ich sage im überblickbaren Maße, dann reden wir da vielleicht von maximal 2% des Vermögens, denn man muss sagen, es mag vielleicht ein Krisenschutz sein, es mag vielleicht ein Schutz sein, wenn wir irgendwie mal die ganzen Währungssysteme zusammenbrechen sollten. Nur die Wahrscheinlichkeit dafür ist relativ gering und zweitens, auch trotz aller Krisen, wir können das zurückverfolgen bis ins 19. Jahrhundert, Gold hat über lange Frist eigentlich nichts weiter abgeworfen als etwa die Inflation. Und das ist einfach viel zu wenig bei dem Risiko, das Gold beinhaltet. Gold hat eine Volatilität, ein Risiko, das ähnlich oder sogar höher ist als das von Aktien, aber eine Rendite, die viel tiefer ist. Also deshalb ein bisschen Gold auf die Seite legen, warum nicht, aber auf keinen Fall eine relevante Anlageklasse, also maximal 2%.
Okay, Kryptos sind momentan out, nicht nur wegen dem Kurs, sondern auch aufgrund von Pleiten diverser Plattformen, Betrügereien. Investieren Sie auch in Digi-Währungen?
Überhaupt nicht. Also Kryptos, das ist für mich ein Buch mit unzähligen Siegeln. Ich muss Ihnen sagen, aus meiner Sicht auf den Punkt gebracht ist, dass ein bisschen nichts anderes als Greater Fool. Also man suche einen noch Verrückteren, der einem das Ding abnimmt und mehr bezahlt, als das man selber bezahlt hat. Ähnlich einem Schneeballsystem, solange das funktioniert, ist gut. Und irgendwann ist das Ganze vielleicht überhaupt gar nichts mehr wert. Es gibt mittlerweile natürlich Bitcoin und Ether, das sind die bekanntesten. Und dann gibt es aber, glaube ich, etwa mittlerweile 20.000 von diesen Kryptowährungen. Sie und ich, wir könnten morgen eine neue definieren und hoffen, dass das irgendwer da draußen kauft. Nein, es gibt keinen intrinsischen Wert. Es gibt also keinen messbaren Wert, so wie bei einem Unternehmen oder bei einer Immobilie oder einer Anleihe. Es gibt auch keinen Zins, es gibt keine Dividende. Es gibt nur die reine Hoffnung, dass einer da draußen für Luft dafür ein großes Geld bezahlt. Dafür habe ich kein Verständnis. Also ich würde niemals nur schon einen Euro investieren in Kryptowährungen. Ob die Blockchain-Technologie ein großer Erfolg wird, darüber kann man sich streiten. Da sehe ich eher Chancen. Aber selbst da sind sich die Experten ziemlich uneinig.
Warum investieren Sie nicht in Bankaktien? Immer noch die Folge aus der Lehman-Krise?
Ja, auch und. Man muss sich einfach anschauen, was da abgeht in der Bankenwelt. Das ist wirklich ätzend. Ich muss Ihnen sagen, vor allem europäische Banken. Erstens, sie haben heute aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig Eigenkapital. Eine Großbank hat hartes Eigenkapital, vielleicht 3, 4, 5%, wenn es hochkommt. Aber wenn Sie selber Kunden Kredite geben, dann verlangen Sie 20 oder 30% Eigenmittel, das ist eigentlich abstrus. Und sind oft Selbstbedienungsläden. Wenn es gut läuft, dann werden die Gewinne in Form von Boni sofort verteilt an die Topmanager. Wenn es schlecht läuft, bezahlt das der Aktionär. Mit solchen Unternehmen, man kann auch die Renditen anschauen über lange Zeit, das sind eigentlich nur Verlustgeschäfte. Ich bin ein großer Fan der Diversifikation mit Aktien, aber ich investiere nicht gerne in Branchen, auch Fluggesellschaften gehören beispielsweise dazu, in Branchen, die einfach systematische Wertvernichter sind. Am ehesten profitabel sind da noch die amerikanischen Großbanken.
Großes Thema, alles was mit ESG zu tun hat, Nachhaltigkeit. ESG nicht nur ein Trend, sondern ja auch von der EU ein Gesetz, dass Vermögensverwalter nachhaltige Produkte zuerst anbieten müssen. Wie ist das in der Schweiz und was halten Sie von ESG-Investments, Impact-Investments und wie das alles heißt?
Wir müssen uns wirklich bewusst sein, es muss sich was ändern in der Welt. Der ganze Klimawandel, das müssen wir alles sehr ernst nehmen. Wir brauchen neue Technologien, wir müssen auch unser Konsumentenverhalten verändern. Und ich glaube, da braucht es auch einen gewissen Druck der Politik. Allerdings, und da bin ich in der Finanzbranche, DWS hat das gezeigt in Deutschland, die Tochtergesellschaft der Deutschen Bank. Wir als Vermögensverwalter, als Banken, wir werden diesen Wandel nicht erreichen. Es ist eigentlich mehr ein Marketing-Gag, den wir da produzieren. Man kann das anschauen, wenn man die Ratings betrachtet, der führenden ESG-Rating-Agenturen. Da stellen Sie fest, dass eigentlich praktisch jedes Unternehmen irgendwo positiv bewertet wird und irgendein Unternehmen, Sie finden jedes Unternehmen, das irgendwo negativ bewertet wird. Die Ratingagenturen sind sowas von widersprüchlich. Und das ist auch logisch so. Warum ist das so? Weil eben die Subjektivität der Kriterien, was ist nun wichtig? Ist das Gender-Thema wichtig? Ist alleine das CO2 wichtig? Wo setze ich den Hebel an? Und da sind so unterschiedliche Wertmaßstäbe da draußen, die verwendet werden, das ist ein völliges Chaos. Und da müssen wir uns einfach wirklich nichts vormachen. Der Wandel findet nicht in der Finanzbranche statt, der Wandel findet in unseren Köpfen als Konsumenten, als Politiker, als Bürger von Deutschland oder der Schweiz statt. Und wir haben in der Schweiz natürlich auch viel Bewegung jetzt. Alle Finanzsysteme, das ganze Volumen, ESG-Volumen ist explodiert, verzehn-, 20-facht innerhalb von Jahren. Und wenn man parallel sieht, wie hat sich die Welt verändert, CO2-mäßig, ist überhaupt nichts passiert. Und ein letzter Punkt vielleicht noch, da gibt es Großkonzerne, die lagern ihre Drecksgeschäfte aus, werden verkauft. Da werden die verkauft an irgendein Private Equity Unternehmen, die sind nachher nicht mehr im öffentlichen Radar der Börse und puffen nachher das Zweifache raus dessen, was vorher das börsennotierte Unternehmen emittiert hat an CO2. Das kann es wirklich nicht sein. Da bilden wir uns am Schluss ein, wir haben ein wunderbares ESG-Portfolio, aber die Welt hat sich bei Lichte betrachtet deutlich verschlechtert.
Über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger ziehen wir ein Schlussfazit. Was ist das Wichtigste, was ein Anleger befolgen muss, wenn er erfolgreich sein will?
Also wenn ich ein paar Punkte ganz kurz notieren würde, das Wichtigste, erstens, kaufe nur, was du auch selber verstehst. Investiere langfristig, lass dich von kurzen Börsenströmungen nicht irritieren. Lege den Fokus auf das, was langfristig profitabel ist. Das sind vor allem gute, werthaltige Aktien. Diversifiziere gut, also nur 3 Titel zu halten, ist nicht gut, mindestens 30, 40. Kein Leverage, also keine Kredite. Kaufe keine Aktien auf Pump. Investiere antizyklisch gegen den Herdentrieb. Wenn es knallt da draußen, reingehen, kaufen. Nie gierig werden und glauben, man müsse alles immer ausreizen. Also man kann auch mal bei gewissen Aktien, die gut gelaufen sind, auch mal Profits mitnehmen. Investiere nicht in Modetrends. Das sind meistens Produkte von Banken, die dann bitte reich machen. Also deshalb keine hochmargigen Produkte. Gebührenschonend anlegen, möglichst wenig, denn die tiefen Gebühren sind am Schluss ein wesentlicher Teil des Erfolgs einer Anlegerin und eines Anlegers.
Über die Gier, die Angst und den Herdentrieb. Ja, was kann ich jetzt als Anleger machen, wenn ich weiß, ich bin gierig, aber ich habe Angst und wo ist der Herdentrieb? Also was sind da Ihre Tipps, dagegen zu halten?
ganz wichtig am Schluss ist, dass man ein eigenes Konzept hat, sich selber kennt, wie man und welche Risiken man eingehen möchte, dass man langfristig denkt und sich nicht von irgendwelchen Tipps von Kollegen, Banken, Finanzleuten irritieren lässt und sich auch gut überlegt, was gibt eigentlich langfristig Rendite. Und wenn man sich das überlegt, dann kommt man eigentlich zum ganz einfachen Schluss. Langfristig entstehen Renditen nicht bei irgendwelchen supergeilen Banken, sondern sie entstehen durch Unternehmertum, durch Leute wie Sie und wir alle, die da draußen arbeiten. Also wenn man Geld investiert in eine Siemens, in eine BASF, in eine Johnson & Johnson und andere, dann lässt man das Geld arbeiten durch Leute, die produktiv sind und das bringt langfristig Mehrwert. Wenn man aber irgend in eine Blackbox investiert, wo irgendwas versprochen wird, irgendein Märchen erzählt wird von Renditen von 10%, 15%, 20%, dann muss man skeptisch werden und einfach mal denken, wenn das so einfach wäre, dann wäre das wahrscheinlich die reichste Frau oder der reichste Mann, der diese Geschichte erzählt.
Über die Gier, die Angst und den Herdentrieb der Anleger. Dr. Pirmin Hotz von Hotz Vermögensverwaltung in der Schweiz. Danke.
Danke vielmals und schöne Grüße zurück. Ganz herzlich.
Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.